Predige heute über Hebräer, Kapitel 10, Vers 19 bis 25. Nachdem nun im Bruder durch das Blut Jesu zuversichtliche Hoffnung auf den Eingang in das Heiligtum haben, den er uns eingeweiht hat als einen neuen und lebendigen Weg, durch den Vorhang, das heißt durch sein Fleisch, und wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasset uns hinzugehen mit wahrhaftigem Herzen, in der Fülle des Glaubens, in den Herzen gereinigt vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasset uns das Bekenntnis der Hoffnung festhalten ohne Wanken, denn treu ist der, welcher die Verheißung gegeben hat. Und lasset uns aufeinander achten, uns zu guten Werken und zu Liebe anzuspornen, und unsere Versammlung nicht verlassen, wie es bei etlichen Sitte ist, sondern einander ermahnen, und dies umso viel mehr, als ihr den Tag sich nahen seht. Von manchen Leuten wird der Hebräerbrief das fünfte Evangelium genannt. In den vier Evangelien wird berichtet, wie Jesus historisch auf dieser Erde gelebt hat. Im Hebräerbrief wird berichtet, was er heute als Hohepriester im himmlischen Heiligtum für uns tut. Dieser Abschnitt, den ich vorlas, hat vier Punkte. Der erste, er geht davon aus, was wir heute haben, und dann folgen drei Ermahnungen. Was haben wir? Wir haben einen großen Priester über das Haus Gottes, einen sogenannten Hohen Priester. Ich möchte versuchen, das möglichst intensiv zu erklären. Im Alten Testament gab es die Stiftshütte und darauf folgend den Tempel. Es gab verschiedene Priester, aber nur einen Chef, den sogenannten Hohen Priester. Das war ursprünglich der Bruder von Mose, Aaron. Dieser Hohepriester hatte bestimmte Dienste, die sonst niemand tun durfte. Seine Hauptbeschäftigung hatte er aber an dem sogenannten großen Versöhnungstag. An diesem Tag war er von morgen bis abends auf den Beinen und musste alles alleine machen. Normalerweise wurde er bedient von den anderen Priestern und von den Leviten, aber an diesem großen Versöhnungstag musste er alles, auch das, was die anderen sonst taten, alleine tun. Der Hohepriester hatte normalerweise herrliche, wunderbare Gewänder in vielen Farben mit Gold und Edelsteinen besetzt. Die legte er an diesem Morgen ab, wusch sich ganz, sodass er ganz sauber und rein war, zog einfache, leinene Kleider an und dann brachte er die üblichen Opfer und brachte dann unter anderem auch einen Sündopferstier für sich selbst. Dann ging er mit dem Blut dieses Stieres in die Stiftshütte bzw. in den Tempel hinein, der zwei Räume hatte. Einen großen Raum, das war das sogenannte Heilige, in das die Priester täglich hineingingen, und dann einen hinteren Raum, in dem die Bundeslade Gottes stand, das sogenannte Allerheiligste. In diesem hinteren Raum durfte der Hohepriester nur einmal im ganzen Jahr hineingehen, nämlich an diesem Tag. Er ging jetzt dort hinein mit dem Blut eines Sündopferstieres, um dort den Deckel der Bundeslade zu besprengen und auch vor diese Lade mit diesem Blut zu sprengen, indem er Gott um Vergebung bat für seine persönliche Sünde. Dann ging er wieder heraus, nachdem er jetzt gereinigt war, recht vor Gott, legte dann einen anderen Bock die Hände auf, übertrug die Sünden des Volkes auf diesen Bock, schlachtete ihn und ging dann wiederum mit dem Blut dieses Bockes hinein in das Allerheiligste, um dort erneut auf den Deckel der Bundeslade Blut zu spritzen und davor. Die Bundeslade, in der die 10 Gebote waren, war für die Leute ein Symbol der Gegenwart Gottes. Sie wussten, wenn du zu diesem heiligen Gott gehen willst, darf es nur einmal im Jahr mit Blut, weil ohne Blutvergießen keine Vergebung bei Gott geschieht. Danach zog der hohe Priester seine Kleider wieder aus, badete sich erneut und zog wieder seine herrlichen Kleider an, um dann vor das Volk zu treten. Das Ganze ist ein Beispiel für Jesus Christus, unseren großen hohen Priester. Als er Mensch wurde, hat er sozusagen seine Herrlichkeitskleidung und alles von der Herrlichkeit abgelegt. Er zog die einfachen Hüllen eines menschlichen Körpers an, um jetzt seinen Dienst zu tun. An diesem Tag war dieser Hohepriester ganz allein. Wir erinnern uns daran, dass Jesus am Tag seiner Kreuzigung vollständig allein war, alle anderen waren weggelaufen. Er war von morgens bis abends beschäftigt, an dem Tag der Kreuzigung. War Jesus schon in der Nacht beschäftigt, er wurde verhört von Herodes, von Pilatus und dann ging es immer weiter, bis er schließlich am Kreuz hing. Petrus, der ja oft als eifriger und vitaler Jünger überall dabei sein wollte, wollte mitgehen, aber Jesus sagte ihm, wo ich hingehe, da kannst du mir jetzt nicht folgen. Das heißt, während dieser Hohepriester seinen Dienst tat, musste er ganz alleine sein. Da konnte kein anderer Priester noch nicht einmal in diesem Tempel sein. In der Schriftstelle auch. Jesus Christus war ganz alleine. Bis hin zu diesem Schrei, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ganz einsam, als er die Sünde der vielen trug. Am Kreuz brachte er als Opfer sein Blut, er legte sozusagen auch seinen Leib ab und ging dann zurück in die Herrlichkeit nach seiner Auferstehung. Das wird verglichen hier. Ein Priester muss ein Opfer bringen. Jesus brachte sein eigenes Blut als Lamm Gottes, opferte er sein Blut, sodass den Fort Tieropfer überflüssig wurden. Und sein Körper wird verglichen mit dem Vorhang, der im Tempel, diesen Raum des Heiligen, trennt er von dem Raum des Allerheiligsten. Als Jesus starb, zerriss dieser Vorhang von oben bis unten, das heißt, der Zugang war jetzt frei durch den zerrissenen Vorhang. Der Vorhang wird mit dem Körper Jesu verglichen, der am Kreuz letztlich zerrissen wurde. Zwar nicht körperlich auseinandergerissen wurde, aber doch so verletzt wurde, dass er daran starb. Das Ganze wird beschrieben, dass wir jetzt einen neuen, lebendigen Weg haben durch den Vorhang, den er uns eingeweiht hat. Erstaunlich, früher durfte nur einmal im Jahr dorthin gehen, in die Gegenwart Gottes. Jesus Christus ging dann später am Kreuz in die Gegenwart Gottes, als er für uns starb. Und seit der Zeit ist dieser Weg eingeweiht. Im letzten Krieg gab es ja etwas wie Rollbahnen, zum Beispiel in den ganzen östlichen Ländern, wo keine Straßen waren. Da fuhr ein Panzer irgendwo durch das Feld, vielleicht sogar durch einen Wald durch. Und dann folgten alle anderen Lastwagen und Panzer genau in dieser Spur. Es war eine Rollbahn, das heißt, da war eine Bahn gerollt und alle anderen konnten hinterherfahren. Sie wussten genau, wenn ich in dieser Spur bleibe, werde ich auch keine Mine fahren, denn vor mir ist schon eine gefahren und der ist auch nicht explodiert. Das heißt, wo einer voranging, kann nicht unbedingt hinterhergehen. Jesus Christus hat uns diesen neuen und lebendigen Weg eingeweiht. Er war der Erste, der voll in diese Gegenwart Gottes ging. Und jetzt darf jeder Christ ihm im Glauben folgen, im Gebet, und volle Gemeinschaft mit Gott aufsuchen. Später, nach unserem Tod, werden wir auch die sichtbare Gemeinschaft mit ihm haben und dann ganz in seiner Gegenwart und auch sichtbar. Jesus heißt ein lebendiger Weg. Manche mag es erinnern an den ersten Petrusbrief, wo Jesus auch ein lebendiger Stein genannt wird. Lassen Sie uns hinzutreten zu dem lebendigen Stein und uns selbst aufbauen als lebendiger Stein. Wir haben diesen Hohepriester, wir haben Zugang, wir haben einen Weg. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Frage, wie haben wir das? Wenn ich etwas habe, muss ich es empfangen haben. Ich denke da an die Geschichte von einer älteren Dame, die am Ende des Krieges von dem Sohn aus Amerika einen 50-Dollar-Schein geschickt bekam. Nach Deutschland, das war sehr viel Geld, weil man dafür alles auf dem schwarzen Markt kaufen konnte. Und für deutsches Geld ziemlich wenig oder nichts bekam. Sie hatte jetzt diesen 50-Dollar-Schein. Was machte sie damit? Sie fand es sehr lieb, dass ihr Sohn an sie dachte und ihr ein nettes Bild aus Amerika geschickt hatte. Ging zum Schreiner, stellte sich ein Bilderrahmen und hängte ihn in ihrem Wohnzimmer an die Wand. Als ihr Sohn dann später zu ihrer Beerdigung kam, fand er diesen 50-Dollar-Schein in einem Bilderrahmen an der Wand hängen, war sehr erstaunt und fragte die Nachbarn, und die sagten ja, ihre Mutter hat sich gefreut, dass sie ihr ein Bild geschickt haben aus Amerika, dass sie jetzt ein bisschen besser weiß, wie es dort aussieht. Und das war für sie eine Erinnerung an ihren Sohn. Frage, hatte die Frau diesen Schein oder hatte sie ihn nicht? Man muss sagen, sie hatte ihn, aber sie hatte irgendwie ihn nicht erkannt. Oder zumindest in seiner richtigen Bedeutung verkannt. So ist manche da, der in den Raum seines Lebens, nicht in seinem Wohnzimmer, in den Raum seines Lebens die Erinnerung an Jesus Christus bringt. Er denkt ab und zu mal an ihn, er freut sich, dass er irgendwie weiß, dass es Gott gibt. Aber eigentlich hat er seine wahre Bedeutung noch nicht in Anspruch genommen. Ich habe ihn dann, wenn ich ihn auch gebrauche für den Alltag. Deshalb kommen jetzt die drei Ermahnungen. Die erste heißt, lasset uns hinzudringen. Das heißt, näher ran an Gott. Wie geschieht das? Es gibt einige Bedingungen dafür, wie das geschieht. Mit wahrhaftigem Herzen, in der Fülle des Glaubens, in den Herzen gereinigt vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Mit wahrhaftigem Herzen, man könnte auch sagen, mit ganzem Herzen. Nicht nur die rechte Herzkammer soll Jesus gehören, auch die linke. Das heißt, ungeteilt mein Leben für ihn. Im Herzen gereinigt vom bösen Gewissen. Im Alten Testament war das Wort für Herz auch das Wort für Gewissen. Im Neuen Testament haben wir ein neues Wort für Gewissen, neben dem Wort für Herz. Frage, wie kann man vom bösen Gewissen gereinigt werden? Was ein böses Gewissen ist, weiß jeder wahrscheinlich. Diese inneren, mahnende Stimme, die bei Verfehlungen sich regt. Nun, mancher geht mit seinem bösen Gewissen seinem Psychotherapeuten. Er forscht seine Vergangenheit, legt die Schuldgefühle auf, die er hat, und sagt, dagegen muss er angehen, das sind nur Schuldgefühle, die muss er überwinden, um seelisch frei zu sein. Ein anderer versucht eine Art Selbsthypnose durch autogenes Training. Versucht er sich Frieden zu importieren in ein unruhiges Herz. Ein Dritter denkt, für Reinigung ist immer die kosmetische Industrie zuständig. Der umgibt sein Leben mit viel Duft und schönem Hauch und meint, dass vielleicht so das Gewissen sich irgendwie überwinden lässt. Ein anderer greift zur Flasche und bedrängt sich, um die Probleme seines Lebens nicht mehr so scharf sehen zu müssen. Ein weiterer steigt auf Valium um irgendwo zur Ruhe zu kommen. Ein Gewissen ist diese innere, mahnende Stimme. Mancher geht noch einen Schritt weiter, der schlägt sein Gewissen tot. Denkt wieder an eine nette Erzählung, wo ein Mann sich ärgerte, weil sein kleiner Hund die ganze Nacht überdeckte und den nicht schlafen konnte. Er ging dann raus und hatte solch eine furchtbare Wut, dass er einen Knüppel nahm und den Hund totschlug. Dann konnte er schlafen. Als er am nächsten Morgen aufwachte, fielen einige Gegenstände in seine Wohnung. Der Hund hatte so furchtbar gebellt, weil er merkte, dass irgendwo ein Mensch in der Nähe war. Und der hat anschließend seine Wohnung ausgeraubt, als der Hund nicht mehr bellte. So macht es mancher mit seinem Gewissen. Das Gewissen regt sich, weil irgendetwas in seinem Leben nicht stimmt. Und dann schlägt er das Gewissen tot, indem er bewusst immer wieder dasselbe wiederholt, bis sich das Gewissen nicht mehr regt. Und wundert sich dann hinterher, dass plötzlich sein Leben ausgeräumt wird und er es gar nicht gemerkt hat. Ein böses Gewissen kann nur gereinigt werden durch das Blut Jesu Christi. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ob der Einzelne unter uns diese Reinigung gerne beansprucht. Das war gestern in einer Zeitung, in der Offenbach Post, ein Artikel über Abtreibung als Problem der seelischen Belastung. Das ist eine statistische Untersuchung. Und da wird dann gesprochen von dem, was dabei herauskommt. Die Frauen, die den Schwangerschaftsabbruch selbst gut verarbeiten, reagieren zumeist mit Entlastung, großer Zufriedenheit und glücklicher Erleichterung, die insbesondere nicht durch Gewissensbisse gedrückt ist. Das heißt, hier wird es gerügt, wenn dieser Hund schweigt, wenn man eine Schuld, einen Mord begeht, ohne dass sich das Gewissen darüber regt. Das ist positiv hier anzusehen. Auf der anderen Seite steht da, zu den chronisch-seelischen Störungen, die nach Schwangerschaftsabbruch auftreten können, gehören vor allem depressive Verarbeitungen und depressive Persönlichkeitsentwicklungen mit Selbstvorwürfen, Schuldgefühlen über die als falsch empfundenen Entscheidungen. Wer leidet am meisten darunter? Dabei zeigte sich, dass vor allem stark religiöse Bindung und weitgehende soziale Isolation die seelische Fehlentwicklung nach dem Eintritt begünstigen. Das heißt, wenn einer nach einer großen Schuld darüber Gewissensbisse empfindet, wird das hier als seelische Fehlentwicklung skizziert. Soweit sind wir in unserer Gesellschaft, dass ein Gewissen, das normal arbeitet, unter den Teppich gekehrt wird. Aber es geht sicher nicht darum zu verurteilen, es geht darum, Hilfe anzubieten, und vielleicht mag unter uns manche sein, der gerade auch an diesem Punkt Schuld auf sich geladen hat. Dem möchte ich einfach sagen, dass Jesus Christus für diese Schuld am Kreuz gestorben ist, dass dort, wo er ihm seine Sünde bekennt, er davon frei wird und ein ruhiges, ein getröstetes Gewissen bekommt. In diesem Zustand eines gereinigten Gewissens dürfen wir Kontakt haben mit Gott. Der Leib soll auch gewaschen sein, das heißt, auch mein Körper soll Gott ganz zur Verfügung stehen. Nicht nur das Herz, auch der Leib. Und wenn es auch der Leib ist, sollen wir den Glauben nicht vergeistigen, sondern bloßen Theorien herabmindern, die dann blass und unwirklich ist. Die erste Ermahnung war also hinzugehen mit gereinigtem Herzen. Die zweite, das Bekenntnis der Hoffnung festhalten, unerschütterlich. Was für ein Bekenntnis? Das Bekenntnis, dass ich weiß, ich werde einmal bei Jesus sein. Ich habe ewiges Leben. In Hebräer 6, Vers 5, Vers 19 steht, dass der Anker der Seele schon ins Innere hinter den Vorhang reicht. Ein Schiff kann ja verschiedene Anker, soweit ich weiß. Einmal kann es den Anker direkt unter sich niederlassen. Zum anderen könnte es auch den Anker einem kleinen Schiff mitgeben, das vorausfährt und ihn dann weiter vorne niederlässt. Und dann könnte das Schiff, wenn es wollte, sich an seinem eigenen Anker, was da vorne ist, bis dort vorziehen. Das heißt, dort, wo der Anker ist, kann das Schiff immer hinkommen. Ich sehe jetzt gleich noch ein paar Fragen, ob das was tief genug ist, aber die lasse ich mal drauf ab. Wenn der Anker meines Lebens schon in der Ewigkeit bei Gott befestigt ist, dann darf ich ganz klar wissen, dass ich dort hinkommen werde, weil es eine feste, gewisse Zuversicht ist, dass ich bei ihm sein werde. Diese gewisse Hoffnung sollen wir festhalten und uns nicht erschüttern lassen. Es gibt heute viele, auch Christen, die sagen, es ist Quatsch, vom ewigen Leben zu reden. Sprich lieber von Sozialengagement, sprich von Hilfe für die dritte Welt, sprich von Umweltverschmutzung. Ist alles richtig, nicht schlecht. Aber wenn ich darüber das Ziel vergesse, die ewige gewisse Hoffnung, die tägliche und ewige Gemeinschaft mit Jesus Christus, dann ist etwas falsch. Viele sagen, wenn du dich genau auf die Bibel berufst, bist du fanatisch, du bist eng, du bist nicht weltoffen, du fängst an, Sektierer zu werden, zu welcher Sekte gehörst du eigentlich? Das ist alles deutlich zu hören. Und Jesus sagt, ihr sollt das Bekenntnis der Hoffnung unbeweglich festhalten. Das heißt, euch durch nichts davon abbringen lassen, denn das entspricht meinem Wesen, unerschütterlich zu sein. So, der zweite Punkt der Ermahnung, das Bekenntnis der Hoffnung festhalten. Und der dritte, wir sollen aufeinander achten und uns zu Liebe und guten Werken Anweis geben. Aufeinander achten heißt, dass ein Christ auf den anderen achtet, nicht, dass man jetzt auf alle Menschen achten soll. Dazu würde für uns gehören, dass ein Christ überhaupt den anderen Christen einmal in den Blick bekommt. Ich vermute, dass die meisten, die hier an dieses Christus glauben, gar nicht genau wissen, wer in Obertshausen oder auch in der Umgebung, wo er herkommt, noch alles zu Jesus Christus gehört. Es wäre also wichtig, auch zu beten, Herr, zeige mir die Leute, die noch Christen sind, die zu Jesus Christus gehören, um zu sehen, wie deine Gemeinde unter uns aussieht. Diese Leute sollen aufeinander achten, nicht um den Fehler des anderen aufzudecken, sondern um ihn zu Liebe und zu guten Werken anzureizen. Wie geschieht der Anreiz? Ich denke, mindestens durch zwei Dinge. Einmal durch das Vorbild. Es kann sein, dass einer da ist, der sich in der Bibel ausgezeichnet auskennt. Und dadurch ein Vorbild ist für manchen anderen, der fragt, wie kommt der zu uns? Und er sagt, gut, der hat viel Zeit verbracht mit Gott im Gebet, hat sich gut informiert, das möchte ich auch. Das ist ein Anreiz für ihn. Ein anderer, der fängt an, Leute zu besuchen, um ihnen von Jesus Christus zu erzählen. Das ist gar kein Pfarrer. Der verdient kein Geld damit, dass er das tut. Und fragt er einen, wie kommt ihr dazu? Offensichtlich motiviert Jesus ihn dazu. Vielleicht wäre das etwas, was ich auch tun könnte. Ich habe ja noch Zeit. Zumindest an einigen Punkten. Ein anderer lädt Leute ein. Wir haben eine gute Gemeinschaft miteinander und können dabei über Jesus Christus sprechen. Ein weiterer leitet eine Gebetsgemeinschaft. Und ein anderer Christ fragt, wie kommt ihr dazu? Das ist ja kein Pfarrer, der hat es nicht gelernt. Aber ich möchte es auch lernen. Vielleicht habe ich später mal eine eigene Gebetsgemeinschaft, die ich leiten darf. Oder jemand sagt, schau mal, da ist jemand, der kann sich das Essen nicht stoppen, wirst du so nett? Und würdest in dieser Woche für ihn kochen und ihm das hinbringen? Oder ich habe heute ein großes Problem zu lösen, ein wichtiges Gespräch. Wärst du so nett und würdest zu dieser Zeit für mich beten? So können wir einander zu guten Werken und zu Liebe Anreiz geben. Gute Werke sind eine Folge des Glaubens. Die Bibel unterscheidet sich von toten Werken, wenn ich einfach so irgendetwas produziere, was ich mir überlegt habe, ohne Auftrag von Gott. Manche Menschen benutzen gute Werke, ihrer Meinung nach, um ihr Gewissen zu beruhigen. Sie haben vielleicht 1000 Mark gesteuert dazu und spenden dann 50 Mark an Weihnachten für Wort gewählt. Nur als Modell, um mit guten Werken das Gewissen zu beruhigen. Das ist dann sicher nicht der Weg Gottes, sondern ein selbstgewählter Irrweg. Zu diesem Aufeinanderachten gehört die Ermahnung, die Versammlungen der Christen nicht zu verlassen. Das heißt, dort, wo Christen zusammenkommen, dabei zu sein, wäre wichtig. Das bedeutet sicher ein Stück Verbindlichkeit im christlichen Leben. Denn wir handeln oft nach dem Lustprinzip, wenn ich ausgeschlafen habe, dann komme ich zum Gottesdienst. Oder wenn wir sehen, dass in einer Gemeinde Fehler sind, dass man sagt, gut, dann komme ich eben nicht mehr, das behagt mir nicht, ich ziehe mich zurück. Oder ich schaue mich mal nach anderen christlichen Gruppen um, ob die vielleicht mehr geistliche Leckerbissen für mich auf dem Speisezettel ihres gemeindlichen Lebens haben, als es hier geboten wird. Dort, wo Christen in die Isolierung gehen oder anfangen zu wandeln, ist immer ein Stück Unverbindlichkeit da, ein Stück Isolierung. Und jede Isolierung in dieser Weise ist immer vom Feind Gottes, von Satan, nie von Gott. Das ist sicher wichtig zu wissen, weil christliches Leben in die Gemeinde und in eine Verbindlichkeit führt. Manch anderer zieht als Christ von einem Wohnort in den anderen, ohne sich dort intensiv um den Anschluss an eine christliche Gemeinde oder Gruppe zu kümmern. Und lebt vielleicht lange Zeit dort, ohne dass überhaupt Kontakt zu anderen Christen entsteht. Manche, sagt Der Rundfunk Gottesdienst ist für mich auch ein Gottesdienst. Deshalb gehe ich nicht zu dem normalen Gottesdienst. Das ist sicher eine Meinung, aber eine unbegründete, denn darum da nehme ich letztlich nur an einem technischen Mittler teil an einem Gottesdienst. Das ist sicher etwas für Leute, die krank sind und sich nicht aus dem Haus bewegen können, aber da, wo ich fähig bin, zu gehen oder zu fahren, ist es wichtig, die Gemeinschaft mit anderen Christen zu haben. Wir sollen dann einander ermahnen, so bis, weil wir den Tag nah sehen. Der Tag, der hier gemeint ist, ist der Tag der Wiederkunft Jesu. Wir sehen den Namen, einfach indem wir die Zeichen der Zeit sehen und verstehen. Es gibt 5 Hinweise darauf, dass Jesus Christus bald wiederkommt. Sicher gibt es noch mehr, aber ich nenne diese 5 wichtigen. Das eine, dass eine zunehmende Zahl von Hungersnöten auf der Welt gibt. Das andere, eine zunehmende Zahl kriegerischer Auseinandersetzungen. Eine zunehmende Zahl von Erdbeben. Dass es eine zunehmende Zahl an Menschen gibt, die sich selbst für Christus halten. Und dass das Volk Israel wieder in sein Land gekommen ist und weiterkommt. Das sind 5 biblisch begründete Zeichen dafür, dass Jesus Christus wiederkommen wird. Und insofern sehen wir den Tag nah. Ich möchte alles noch einmal zusammenfassen. Wir gehen davon aus, was wir haben. Wir haben einen großen hohen Priester, Jesus. Wir haben durch ihn einen freien, offenen Zugang zu Gott. Heute im Gebet und in der Bibel, dann auch sichtbar. Das führt zu 3 Selbstermahnungen, einmal hinzuzutreten, das heißt die Nähe Gottes zu suchen, indem wir gereinigt sind von einem bösen Gewissen. Das zweite, das Bekenntnis der Hoffnung festzuhalten, uns nicht abzubringen lassen von vielen anderen Meinungen. Und das dritte, aufeinander zu achten und uns gegenseitig zu Liebe und zu guten Werken anspornen. Thank you.